Wer heute nach Bagdad kommt, staunt wohl zunächst über die Normalität des Lebens nach dem Krieg, trotz des Embargos erreicht hat. In den Straßen staut sich der Verkehr, es gibt fast alles Mögliche zu kaufen, die öffentlichen Gebäude, Hauptziel von Bomben und Marschflugkörpern, sind in neuem Glanz wiedererstanden. Ebenso die meisten Brücken und Industrieanlagen. Im Frühjahr brüstete sich das Regime sogar damit, dass 80% seiner Rüstungsindustrie wieder arbeite. Wie zum Hohn auf den während des Golfkrieges häufig zitierten Satz, die Silhouette Bagdads habe sich verändert, wurde der 117 Meter hohe Fernsehturm der Stadt durch einen über 200 Meter hohen ersetzt, an dessen Spitze sich ein Restaurant mit Panoramablick befindet. Die Medien feierten im August den 6. Jahrestag des Endes des ersten Golfkrieges gegen den Iran als großen Sieg, der nach einer mittelalterlichen Schlacht als Saddams Qadisiyya bezeichnet wird. Das Regime erscheint als Vollstrecker einer überzeitlichen Geschichte des Kampfes der arabischen Nation gegen die Iraner. In überdimensionalen Wandgemälden erscheint Saddam auf einem Panzer unter Kriegern des 8. Jahrhunderts. Ebenso wie mit der Wirklichkeit dieses sehr verlustreichen Krieges gegen den Iran geht das Regime auch mit der derzeitigen Situation um. Als der Planungsminister Samal Majid Faraj einen Rapport veröffentlichte, der eine Inflation von 24.000% belegte, wurde er kurzerhand gefeuert. Dabei ist die Notlage der Bevölkerung nicht zu leugnen. Für eine Tube Zahnpasta muss ein Beamter eine Woche arbeiten, für ein Kilo Fleisch zwei Wochen. Schlechte Ernährung und unzureichende Hygiene als Folge des Embargos und des Zweiten Golfkrieges haben zu einer hohen Kindersterblichkeit geführt. UNICEF schätzt die Zahl der deswegen gestorbenen Kinder auf nahe an die 100.000. Das Regime selbst nennt noch weit höhere Zahlen. Der Außenminister Tariq Aziz hat kürzlich den Amerikanern vorgeworfen, trotz der Erfüllung aller Bedingungen der UNO weiter für eine Beibehaltung der Sanktionen einzutreten, um den Irak vom internationalen Ölmarkt fernzuhalten. Damit soll der Ölpreis hochgehalten werden und Kuwait ermöglicht werden, mit diesem Geld bei den Firmen Boeing und ITT einzusteigen, soweit Tariq Aziz. Auch auf den Straßen Bagdads ist der Vorwurf zu hören, die Amis würden das Embargo aufrechterhalten, obwohl der Irak alle Punkte erfüllt hätte. Es heißt auch, die Amerikaner suchten immer neue Gründe. Zum Beispiel wurde die Aufklärung des Schicksals von 600 Kuwaitis gefordert, die im Irak verschwunden sein sollen. Dass die 16 Millionen Iraker und Irakerinnen, inklusive der 3 Millionen Menschen in dem kurdischen Gebiet im Norden, die sich gar nicht mehr unter der Kontrolle Bagdads befinden, unter dem Embargo leiden, steht außer Frage. Nicht so leicht ist die Schuldzuweisung. Sicher ist die Politik der USA, einerseits Saddam an der Macht zu lassen, andererseits einen Druck auf den Irak auszuüben, der nur die einfache Bevölkerung trifft, mehr als fragwürdig. Allerdings schlägt das Regime selbst Angebote aus, Öl gegen Lebensmittel verkaufen zu können. Die UNO wäre dazu bereit, wenn sie selbst und nicht die Administration des Regimes die Lebensmittel verteilen dürfte. Das Misstrauen, dass Saddam solche Lebensmittelzuteilungen nur zum weiteren Ausbau seiner Machtbasis gebrauchen würde, ist sicher nicht unbegründet. Den Preis für diesen Hickhack zahlen allerdings in jedem Fall die Schwächsten. Weiter ist zu fragen, wie weit das Regime nicht selbst über Mittel verfügt, die Not zu lindern. den Schmuggel von Erdöl und Erdölprodukten, vor allem über die iranische Grenze, schätzt die Oppositionsvereinigung INC auf 300.000 Barrel täglich. Bei normalen Rohölpreisen macht das fast 2 Milliarden Dollar im Jahr. Dazu kommen jetzt noch weitere Einnahmen durch die Lockerung der Embargo-Kontrollen an der türkischen Grenze. Außerdem verfügt das Regime noch über beträchtliche Konten im Ausland. Saddam Hussein soll auf seinem Namen ein Konto über 1 Milliarde Dollar in der Schweiz besitzen. Der Zugriff auf Konten in der Schweiz wird dem Regime zurzeit nicht verwehrt. Geld hat das Regime nicht nur für die prestigeträchtige Wiederherstellung der Skyline Bagdads. Im Süden wurde in kürzester Zeit im Mündungsbereich von Euphrat und Tigris ein gigantisches Kanalsystem angelegt, das die schilfbewachsene Landschaft der Hauer trockengelegt hat. Offiziell wird das Projekt mit der Gewinnung neuer Flächen für die Landwirtschaft begründet, da der Aufbau neuer landwirtschaftlicher Strukturen aber Zeit braucht und kurzfristig die Versorgungslage durch das Projekt eher schlechter als besser wird, ist es mit der aktuellen Not auch schlecht zu begründen. Berichte von Flüchtlingen und Filmaufnahmen zerstörter Dörfer belegen dagegen die Brutalität, mit der der Lebensraum und die Kultur der traditionellen Bewohnerinnen der Sümpfe zerschlagen wurde. Die am weitestgehendsten Berichte sprechen von 500.000 Toten und dem Einsatz von Giftgas. Wie viele Opfer der Krieg gegen die Marsch-Araber und die in den Sümpfen versteckten Deserteure, Flüchtlinge und schiitischen Rebellen wirklich gekostet hat, ist nicht auszumachen. Die Zahlen mögen weit übertrieben sein. Dass das Regime, wie vor allem in den 80er Jahren, gegen die Kurdinnen und Kurden mit äußerster Brutalität gegen feindliche oder potenziell feindliche Gruppen vorgeht, steht aber außer Frage. Während sich die Geschäftsleute und auch die ersten Diplomaten, wie zum Beispiel die Abgeordneten Hans Stärken und Erich Riedel vom Deutschen Bundestag, in den neu erbauten Nobelhotels Bagdads ein Stelldichein geben und auf das Ende des Embargos warten, gräbt sich das Regime mit gewohnter Härte ein. Dies zeigt sich unter anderem im Umgang mit zwei Gruppen von Straftätern, die die irakische Politik selbst in Massen hervorbringt, Diebe und Deserteure. Für Diebe sollte das Scharia-Recht des Handabhackens eingeführt werden. Darauf entfachten die Kriegsversehrten einen Proteststurm. Nun könnten Kriegsversehrte für einfache Diebe gehalten werden. Das neue Gesetz besagt nun, dass Dieben nur 2 Zoll eines Fingers abgeschnitten wird. Zusätzlich wird ihnen ein Kreuz in die Mitte der Stirn geritzt. Deserteuren, von denen es sehr viele gibt, wird bei den ersten beiden Versuchen je ein Ohrläppchen abgeschnitten. Beim dritten werden sie vor den Augen ihrer Familie erschossen.